Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Scherben zusammenwischen. Für die UBS war 2007 das schlimmste Jahr ihrer Geschichte, aber auch 2008 werde schwierig. Die Probleme der UBS und die Lehren aus der Kreditkrise sind Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr mit dem jüngsten Bankenprofessor der Universität St. Gallen, Manuel Ammann. Asylpolitik in der Schweiz. Das Bundesamt für Migration will kriminelle Ausländer härter anpacken. Pilotenfehler im Tornado. Die Ursache des deutschen Kampfjet-Absturzes im Berner Oberland ist geklärt. Seebeben im Mittelmeer. Vor der griechischen Küste verzeichnen die Seismologen schwere Erdstöße. Am Mikrofon Ivana Pribakovic mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Die Grossbank UBS hat im vergangenen Jahr einen Verlust von 4,4 Milliarden Franken erlitten. Die grösste Schweizer Bank bestätigt damit die Zahlen, die bereits seit zwei Wochen bekannt sind. Heute nun gab die Bank Details bekannt. Dagmar Zumstein berichtet.
Allein im vierten Quartal riss die Krise am US-Immobilienmarkt der UBS ein Loch von 12,5 Milliarden Franken in die Kasse. Diese hohen Verluste im zweiten Halbjahr fraßen denn auch die rekordhohen Gewinne des ersten Halbjahres restlos auf. Einbußen muss die weltgrößte Vermögensverwalterin sowohl beim Kundenstamm als auch beim Zufluss von neuem Geld verzeichnen. Im letzten Quartal konnte die Bank mit 15,5 Milliarden Franken deutlich weniger Neugelder verbuchen als noch ein Jahr zuvor. Vor allem institutionelle Kunden wie Pensionskassen und Unternehmen zogen ihr Geld ab. Reiche Privatkunden hingegen vertrauten der Bank insgesamt 31 Milliarden Franken an Neugeldern an. Die Probleme sind aber noch lange nicht gelöst. Die Subprime-Positionen in den Büchern der UBS belaufen sich immer noch auf fast 28 Milliarden Dollar. Dies sorgt weiter für Unsicherheit, vor allem an den Börsen. Die UBS-Aktie büßte bis Mittag fast 6% ein.
Dagmar Zumstein. Der Bund will mit aller Härte gegen ausländische Straffällige vorgehen. Es gelte, die bestehenden Gesetze konsequent auszuschöpfen, so das Bundesamt für Migration in seinen Schwerpunkten für das laufende Jahr. Das Amt erinnert daran, dass die Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung widerrufen werden kann, wenn ein Ausländer oder eine Ausländerin gegen Gesetze verstößt. Als weiteres Jahresziel nennt das Bundesamt für Migration die Verbesserung der Integration. Letztes Jahr nahm die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz noch einmal um 3% zu. Und umgekehrt leben immer mehr Schweizer im Ausland, nämlich 670.000, eine Zunahme von über 3% innerhalb eines Jahres. Der Absturz eines Tornados der deutschen Luftwaffe im Berner Oberland im letzten Frühling ist auf menschliches Versagen zurückzuführen. Der Pilot und sein Waffenoffizier hätten Gelände, Tempo und Höhe falsch eingeschätzt, zeigt die Untersuchung der Schweizer und der deutschen Untersuchungsbehörden. Gesetzliche Bestimmungen für Flüge im schweizerischen Luftraum seien keine verletzt worden. Als Konsequenz aus dem Unfall will die schweizerische Luftwaffe ausländische Besatzungen künftig besser betreuen. Beim Absturz im Lauterbrunnental war der Pilot ums Leben gekommen, der Waffensystemoffizier überlebte schwer verletzt. Ein starkes Seebeben hat den Süden der griechischen Halbinsel Peloponnes erschüttert. Die Stärke wurde mit 6,5 gemessen. Die Erschütterungen wurden von Athen bis nach Kairo verspürt. Berichte über Verletzte oder Schäden gibt es bis jetzt nicht. Wegen des Bebens eilten Menschen im Süden Griechenlands aus den Häusern. Der Zürich-Versicherungskonzern hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 5,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das sei ein Wachstum von 22% verglichen mit dem Vorjahr, teilt der Konzern weiter mit. Die Zurich Financial Services sind nicht in den Kreditstrudel geraten. Die Gruppe hat laut eigenen Angaben keine nennenswerten Anlagen in minderwertigen amerikanischen Hypotheken. Auch der Chemiekonzern Clariant hat seine Zahlen für das letzte Jahr vorgelegt. Nach einem Verlust von 78 Millionen Franken im Vorjahr hat sich der Spezialchemiekonzern Clariant etwas erholt. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Gewinn von 5 Millionen Franken. Der Umsatz beträgt 8,5 Milliarden. Der Fleischverarbeiter Bell hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Er stieg um fast 30% auf über 56 Millionen Franken. Der Umsatz kletterte auf 1,6 Milliarden Franken. Die Bell-Gruppe wird von Coop kontrolliert. Sie profitierte von der guten Konsumentenstimmung. Vor allem die Verkäufe von Geflügel nahmen wieder zu. Wegen der Vogelgrippe war die Nachfrage nach Geflügel 2006 eingebrochen. Die deutsche Wirtschaft ist im letzten Jahr um 2,5% gewachsen, nach 2,9% im Vorjahr. Wegen der Abschwächung gegen Ende Jahr rechnen Experten für dieses Jahr mit einem Wachstum von unter 2%. Im Gesundheitswesen Deutschlands streiken heute Tausende von Beschäftigten. In Dutzenden von Spitälern legten sie die Arbeit nieder, vom Küchenpersonal bis zur Krankenschwester. Nur Notdienste werden sichergestellt. Die Gewerkschaft fordert 8% mehr Lohn. Die Gemeinden als Arbeitgeber sind zu 5% bereit, wollen aber die Arbeitszeit erhöhen. Der Chef der Deutschen Post, Klaus Zumwinkel, ist ins Visier der Steuerfahnder geraten. Der Grund: mögliche Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Die Polizei durchsuchte dessen Büro in Bonn, wie ein Postsprecher bestätigte. Auch Zumwinkels Villa in Köln sei durchsucht worden. Es gebe ein Ermittlungsverfahren. Zumwinkel gilt als einer der profiliertesten deutschen Firmenchefs. Er leitet die Deutsche Post seit 18 Jahren. Wegen einer defekten Chlorflasche mussten gestern Abend in Crans-Montana 9 Personen ins Spital gebracht werden. 2 Kinder mussten zur Beobachtung über Nacht dort bleiben. Der Vorfall ereignete sich in der Tiefgarage eines Hotels, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Offenheit als vertrauensbildende Maßnahme. Der UBS-Konzernchef gibt zu, es werde ein schwieriges Jahr für die größte Schweizer Bank. Ob sich Anleger Sorgen machen müssen und welche Lehren die Banken aus der Kreditkrise ziehen müssen, sagt im Tagesgespräch Manuel Ammann, der Direktor des Bankeninstituts der Universität St. Gallen. Die weiteren Themen: Wenn wir nicht in die EU wollen, kommt sie einfach zu uns. Ein genauerer Blick auf die Einwanderungsstatistik des Bundes. Trotz deutschem Tornado-Absturz. Wenn ausländische Militärjet-Piloten wieder in den Alpen trainieren wollen, sind sie willkommen. Langzeitarbeitslosen wieder eine Arbeit geben ist schwierig, aber einfacher, wenn der Staat mithilft, sagt sich der Kanton Genf. Und Vertrauen in Präsident Musharraf haben ist schwierig, sagen Wähler in Pakistan nach dem Attentat auf Benazir Bhutto und vor den Wahlen am Wochenende. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, oder besser rot auf weiß. Die Grossbank UBS hat im letzten Jahr einen Verlust eingefahren, ihren ersten überhaupt. 4,4 Milliarden Franken beträgt er. Und einfach wird's auch in diesem Jahr nicht. Das sagt selbst Konzernchef Marcel Rohner. Wirtschaftsredaktor Thomas Rüst berichtet.
Bei der UBS hat nach den Milliardenverlusten das Aufräumen begonnen. Und dazu gab es heute ein schonungsloses Bekenntnis von Konzernchef Marcel Rohner.
Today I have to present an unacceptable result for UBS. An overall loss of 4.4 billion Swiss francs.
In der Tat ein unakzeptables Ergebnis. Dass die Bank bei der Kreditkrise über 20 Milliarden Franken verloren hatte, das wusste man. Auch dass die Probleme andauern. Doch etwas Neues ist dazugekommen. Institutionelle Kunden wie Pensionskassen und große Unternehmen haben im vierten Quartal Vermögen von der UBS abgezogen. Marcel Rohner vermutet, dass sie unzufrieden waren mit dem, was die UBS aus ihren Vermögen gemacht hat. Bei außenstehenden Beobachtern wird diese Erklärung nicht einfach so akzeptiert. In der Analystenabteilung der Bank Claridenloy tönt es wesentlich kritischer. Markus Bechtold sieht neben der mangelnden Vermögensrendite noch einen zweiten Grund.
Der zweite Grund könnte vor allem ein Verlust der Reputation gewesen sein, dass die Institutionellen nicht mehr länger bei der UBS ihr Geld verwalten wollen.
In diesem Bereich der institutionellen Kunden ist man laut Rohner nun dabei, einen Neuanfang zu machen. Die für die Probleme verantwortlichen Teams seien bereits ausgewechselt worden. Keine Probleme haben hingegen die Reichen mit der Reputation der UBS. Bei ihnen hat der Ruf der größten Schweizer Bank nicht gelitten. Denn private Kunden haben der UBS mehr Vermögen denn je anvertraut in einem vierten Quartal, nämlich 31 Milliarden Franken. Doch die Schatten der Kreditkrise bleiben größer als dieser Lichtblick. Marcel Rohner.
But the extremely large losses in US real estate securities do overshadow this strong performance.
In der Tat zeigen die neuesten Zahlen von heute, dass die UBS trotz Abschreibern in zweistelliger Milliardenhöhe die Risiken im amerikanischen Hypothekenmarkt seit September nicht wesentlich abgebaut hat. Die Bank hat weiterhin Hypothekenpapiere für über 27 Milliarden Dollar in den Büchern. Das sind nur gut 10 Milliarden weniger als Ende September, also vor den großen Abschreibern. Ein Grund für den nach wie vor hohen Risikobetrag liegt darin, dass inzwischen auch gute Schuldner in den USA Probleme haben und bereits bei ursprünglich als sicher geltenden Hypothekenpapieren Abschreiber gemacht werden mussten. Hinzu kommt, dass es auch Probleme mit amerikanischen Versicherungen gibt, die für Hypothekarschuldner bürgen. Marcel Rohner beteuert, dass das Risikomanagement verbessert worden sei und sich die Bank bemühe, die Situation offen und detailliert darzustellen. Das Fazit des Analysten Markus Bechtold zur Situation der UBS bleibt aber gemischt.
Das Aufräumen hat sicherlich begonnen, das dürfte aber erst der Anfang gewesen sein, das wird länger dauern.
Marcel Rohner selbst stellt für die UBS ein weiteres schwieriges Jahr in Aussicht. Als nächstes kommt jetzt Ende Februar die außerordentliche Generalversammlung, an der über die dringend benötigte Kapitalspritze entschieden werden muss.
Thomas Rüst, mehr zum Thema Banken und Lehren der Banken dann um 13 Uhr im Tagesgespräch mit Manuel Ammann, dem Professor der Universität St. Gallen. Gut 1,6 Millionen Ausländerinnen und Ausländer leben in der Schweiz. Das sind satte 3% mehr als im Vorjahr. Auch das geht aus den neuesten Statistiken des Bundesamts für Migration hervor, die heute vorgestellt worden sind. Am meisten hat die ausländische Bevölkerung aus den EU-EFTA-Staaten zugenommen. Was in der Ausländerstatistik sonst noch zu lesen ist, im Bericht von Katrin Hug.
Dank der Personenfreizügigkeit können Menschen aus der EU in der Schweiz arbeiten und umgekehrt. Davon machen sie offensichtlich regen Gebrauch, denn die Bevölkerung aus allen EU-Staaten hat im letzten Jahr um 47.000 Menschen zugenommen. Der Direktor des Bundesamts für Migration, Eduard Gneser.
Am meisten hatten wir eine Zunahme aus Deutschland, dann aus Portugal und an dritter Stelle aus Frankreich. Auf der anderen Seite haben wir weniger Zugang aus Nicht-EU-Staaten.
Die ausländische Bevölkerung aus Nicht-EU-Staaten nahm um 900 Personen ab. Dies entspreche auch der beabsichtigten Politik, denn die Schweiz möchte vor allem gut qualifizierte Arbeitskräfte aus Europa.
Das ist eine gewollte Politik des Bundesrates in den letzten Jahren und hat natürlich auch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung zu tun in den letzten 3-4 Jahren, dass wir eine recht große Zuwanderung aus den EU-Staaten haben.
Diese starke Einwanderung aus den EU-Staaten könnte dazu führen, dass die sogenannte Ventilklausel zur Anwendung käme. Das heißt, läge die Einwanderung 10% oder mehr über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre, könnte sie der Bundesrat mit Kontingenten wieder beschränken.
Also der Bundesrat hat darüber nicht entschieden, aber es ist tatsächlich von der Zahl her eine recht große Einwanderung in den letzten 2 Jahren erfolgt. Wir werden das in der nächsten Zeit prüfen, auch zusammen mit dem SECO, und dann dem Bundesrat entsprechende Vorschläge unterbreiten. Im Moment kann ich da nicht mehr dazu sagen.
Obwohl die Einwanderung der Deutschen in die Schweiz am stärksten zugenommen hat, sind sie nicht die größte ausländische Bevölkerungsgruppe. Das sind mit beinahe 300.000 Personen nach wie vor die Italienerinnen und Italiener, gefolgt von den Deutschen mit 200.000 sowie Serben und Portugiesen mit je 180.000. Der Schweizer Pass war bei den Serben am begehrtesten. Das hat mit der Wartefrist für eine Einbürgerung zu tun, so Eduard Gneser.
Wir führen das auch darauf zurück, dass vor allem aus den ehemaligen Staaten Jugoslawiens nun doch in den letzten Jahren eine starke Zahl eingebürgert wurde, die dieses Erfordernis der 12 Jahre erfüllt haben, und dass das wahrscheinlich, so nehmen wir an, jetzt etwas abnehmen wird.
Wenig Lust auf einen Schweizer Pass haben zumindest im Moment die Deutschen. Sie sind bei den Einbürgerungen an 9. Stelle, hinter Sri Lanka, Portugal und Kroatien. Dafür gibt es Gründe, so Eduard Gneser.
Das ist darauf zurückzuführen, dass in Deutschland erst jetzt seit etwa 2 bis 3 Monaten das Doppelbürgerrecht möglich ist. Das war vorher nicht möglich oder nur in Ausnahmefällen. Und wir gehen schon davon aus, dass in Zukunft in den nächsten Monaten mehr Gesuche von Deutschen zur Einbürgerung bei uns eintreffen werden.
Für dieses Jahr hat sich das Bundesamt für Migration vorgenommen, konsequent gegen straffällige Ausländer vorzugehen, so wie es im neuen Ausländergesetz vorgesehen ist. Dazu gehört, dass auch die Eltern von jugendlichen ausländischen Straftätern weggewiesen werden können, wenn sie ihre Aufsichtspflicht vernachlässigten.
Menschliches Versagen. Das ist die Ursache des Absturzes des deutschen Tornado-Kampfjets im Lauterbrunnental. Wir haben in den Nachrichten darüber berichtet. Trotz des Unglücks im vergangenen April im Berner Oberland sollen ausländische Luftwaffenpiloten weiterhin im schweizerischen Luftraum fliegen üben können. Peter Maurer.
Der Tornado wurde beim Aufprall auf die Nordwand der Ebniflu im hinteren Lauterbrunnental praktisch pulverisiert. Der 27-jährige Pilot wurde dabei getötet. Sein Begleiter, ein junger Waffensystemoffizier, konnte sich mit dem Schleudersitz retten. Er wurde später von einem Rettungshelikopter schwer verletzt geborgen. Und heute, knapp ein Jahr später, ist jetzt auch offiziell klar, weshalb der deutsche Kampfjet am 12. April abstürzte. Gemäß Silvia Schenker, Sprecherin der Militärjustiz, gab die Untersuchung,
dass der Pilot eine Fehleinschätzung des Geländes und der Flugparameter gemacht hat.
Will heißen, der Pilot hat im engen Oberländer Gebirgstal zu spät zum Steigflug angesetzt. Und das, obschon er zuvor bei seinem Start im luzernischen Emmen über die Besonderheiten des Fluges orientiert worden war. Der deutsche Jagdbomber war auf einem bewilligten, unbewaffneten Navigationsflug. Bei solchen Trainingsflügen geht es zum Beispiel um die Überprüfung der Navigationssysteme. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der Pilot die geltenden Vorschriften für Flüge im schweizerischen Luftraum eingehalten hat. Die Antwort von Militärjustizsprecherin Silvia Schenker.
Die Untersuchung hat ergeben, dass keine gesetzlichen Bestimmungen verletzt wurden.
Trotzdem, die Schweizer Luftwaffe hat nach dem Tornado-Absturz gehandelt. Ausländische Besatzungen würden jetzt noch besser auf die Besonderheiten und Gefahren im Schweizer Luftraum vorbereitet, erklärt Luftwaffensprecher Jürg Nussbaum.
Das sind Besonderheiten, die im Zusammenhang mit der Topografie stehen. Es ist nicht ganz einfach, im Alpenraum zu fliegen. Einerseits und andererseits auch auf die Rücksichtnahme unserer Bevölkerung, Stichwort Lärm.
Und damit ist klar, auch nach dem Tornado-Absturz werden ausländische Kampfpiloten zu Trainingsflügen in der Schweiz aufsteigen können.
Seit dem Unfall allerdings im April 2007 hat es keine solchen Flüge mehr gegeben. Aber es ist ein Geben und Nehmen und die Schweizer Luftwaffe hat im Rahmen der Zusammenarbeit viel mehr profitiert als die ausländischen. Aber sollte irgendeine ausländische Luftwaffe Interesse daran haben, einen solchen Flug in der Schweiz absolvieren zu können, steht dem im Prinzip nichts dagegen, wenn er entsprechend den Vorgaben bewilligt wird.
Übrigens die Kosten des Tornado-Absturzes, rund 60.000 Franken, hat die Schweiz übernommen. Der Bundesrat hätte diese Ausgaben von Deutschland zurückfordern können. Er hat darauf verzichtet.
Wer in Genf lange arbeitslos ist und seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld verliert, landet nicht zwangsläufig auf dem Sozialamt. In Genf gibt es neu die Chance, einen sogenannten Solidaritätsjob zu bekommen. Das Prinzip dahinter ist einfach. Die ausgesteuerten Arbeitslosen erhalten einen unbefristeten Job in einer Non-Profit-Organisation. Der Kanton bezahlt dann einen beträchtlichen Teil des Lohns. Über ein beispielhaftes Modell aus Genf, Patrick Mühlhauser.
Eine Lagerhalle im Genfer Vorort Garouche. Philipp und Youssef steigen aus dem Lieferwagen. Die beiden sind zurück von ihrer Tour. Seit 6 Uhr morgens haben sie für den Verein Partage bei Großverteilern Lebensmittel eingesammelt. Die Ware kann nicht mehr verkauft werden und wird nun an Bedürftige in Genf verteilt.
Alors là on a des madeleines, la pâtisserie, beaucoup de pain, des pizzas.
Heute habe es viel süßes Gebäck, Brot und gefrorene Pizza dabei, sagt Philipp. Letztes Jahr hat der Verein Partage 600 Tonnen Lebensmittel eingesammelt. Logistisch ist das eine große Herausforderung. Das Warenlager im Griff haben ist Aufgabe von Steven Beresfort. Der ehemalige Sicherheitsbeamte ist seit 4 Jahren arbeitslos. Er hat sich in Informatik weitergebildet und hat nun bei Partage einen Solidaritätsjob bekommen. Er sitzt im kleinen Büro vor dem Computer.
Si on veut vraiment trouver un travail, moi je dis, il faut avoir une occupation. Sinon, effectivement, on finit par déprimer.
Er sei froh, eine Beschäftigung zu haben, um nicht völlig deprimiert zu werden. Der Lohn für einen Solidaritätsjob in Genf liegt je nach Qualifikation und Beschäftigung in einer Spannbreite von 3.000 bis 4.000 Franken. Das ist zwischen dem, was die Sozialhilfe zahlen würde, und einem marktüblichen Lohn. Damit soll ein Anreiz zum Arbeiten gegeben werden. Steven Beresford verdient bei Partage monatlich 3.600 Franken brutto. Den größten Teil des Lohnes bezahle jedoch der Staat, sagt Direktorin Cécile Bernal.
On négocie justement avec l'État, d'après nos budgets, la part salariale que l'association peut mettre.
Die Höhe der Beteiligung am Lohn hänge vom Budget der Organisation ab, erklärt Bernal. Partage zahle beispielsweise ca. 15% des Lohnes. Das ist wenig, deshalb ist es für Non-Profit-Organisationen in Genf interessant, Solidaritätsjobs anzubieten. Partage hat schon 3 Stellen und möchte nochmals 3 schaffen. Die Solidaritätsjobs sind unbefristet. Der Verein verpflichtet sich jedoch, die Leute zu fördern und bei der Suche nach einer Stelle in der Privatwirtschaft zu unterstützen.
Sie peuvent trouver un travail avec leurs nouvelles compétences, on en sera heureux.
Finde jemand dank Partage einen Job, dann mache das auch Sie glücklich, versichert Cécile Bernal. Sie können ja wieder neue Leute anstellen. Ein Kommen und Gehen, das ist ganz im Sinne der Kantonsregierung. Diese beabsichtigt, viele, insgesamt 1200 Solidaritätsjobs zu schaffen. Aber selbst die würden längerfristig nicht ausreichen. Man rechne damit, dass eine Person im Durchschnitt nicht länger als 2 Jahre einen Solidaritätsjob ausübe, erklärt Bernard Favre von der Genfer Direktion für Arbeit. Die Solidaritätsjobs in Genf sind aber nicht unumstritten. Der Staat konkurrenziere den Arbeitsmarkt, lautet etwa der Vorwurf aus Wirtschaftskreisen. Das Beispiel Partage zeige, dass dies nicht der Fall sei, sagt Bernard Favre.
C'est une entreprise qui fournit un service qui est très utile à la société, mais qui ne serait pas rentable si c'était dans le marché libre.
Partage leistet einen Dienst an der Gesellschaft, der in der Privatwirtschaft nicht rentabel wäre. Die ersten Jobs sind gerade erst geschaffen worden. Ob die Rechnung mit den Solidaritätsjobs in Genf für alle aufgehen wird, wird sich zeigen.
In Pakistan wird am kommenden Montag ein neues Parlament gewählt. Nach den Plänen von Präsident Musharraf soll die Wahl seine Macht absichern, dem Land nach Protesten, Unruhen und dem Attentat auf Oppositionsführerin Bhutto wieder stabile Verhältnisse bringen. Doch diese Rechnung dürfte nicht aufgehen, denn bei einem Großteil der Bevölkerung genießt Musharraf kein Vertrauen mehr. Viele fürchten, dass die Opposition von der Regierung um den Wahlsieg betrogen wird. Vom Marktplatz in Lahore die Reportage von der Sonderkorrespondent Rudi Mäder.
Food Market heißt die Straße in der Millionenstadt Lahore, in der sich Restaurant an Restaurant reiht. Gebratene Hähnchen hängen von einer Stange herunter, ein Junge sitzt vor einer Pyramide von Orangen. Dazwischen ein fliegender Händler, der Gürtel und Hüte auf seinem flachen Karrenpfeil bietet. Andere tüchtige Geschäftsleute preisen hinter ihren Auslagen Schmuck an oder verkaufen Schuhe und Hosen. Von weit her ist der typische Trommelklang hörbar, der entsteht, wenn Straßenköche in ihren riesigen Messingpfannen die Zwiebeln klein hacken. Der Koch mit seiner hohen weißen Mütze hat dabei nicht selten einen Kopfhörerknopf im Ohr und seine Kochkunst verschmilzt mit derjenigen eines Trommlers. Ob er jetzt, so kurz vor den Wahlen, auch die Politiker kleinhacken möchte, frage ich den Koch. Doch dieser lässt sich nicht aufs politische Glatteis führen und spricht lieber von seiner Kunst und von seinen Spezialitäten. Doch da eilt der Manager herbei. Sahid heißt er. Das Geschäft laufe gar nicht gut, klagt er.
You see, everybody is searching for the jobs and everybody is searching for the pupils. They come and to eat. Nobody is here. Very hard time, very hard time.
Das Leben sei hart, die Inflation hoch, die Arbeitslosigkeit stelle ein großes Problem dar. Und auch von den Wahlen erwartet der Manager keine Verbesserung der miesen Situation.
My opinion is this, the elections will not come fair. Yes, definitely.
Die Wahlen würden nicht fair sein, es werde ganz klar zu Manipulationen der Regierung zu ihren Gunsten kommen. Wären die Wahlen fair, so ist er fest überzeugt, so würde klar die Opposition gewinnen, die Muslimliga von Nawaz Sharif. Beim Gang über den Markt muss sich ein Ausländer fast mit Händen und Füßen wehren, um nicht mit Gewalt an einen Tisch der vielen Restaurants gezerrt zu werden.
Sir, chicken kadai, mutton kadai, chicken steam roast kebab, tikka special tikka duck, barbecue, chicken fried rice, chicken masala rice, egg fried rice, vegetable rice, chicken biryani.
Endlos schnetzelt der Kellner die Liste der Spezialitäten herunter. Nicht zum ersten Mal, wie es scheint. Neben der Muslimliga von Nawaz Sharif ist die Pakistan People's Party von Benazir Bhutto die andere große Oppositionspartei. Auf diese Partei setzen viele ihre Hoffnung. Wieder wird ein englisch sprechender Kollege gerufen, wenn der Journalist um ein Interview bittet.
I like Mortimer Benazir Bhutto party. And inshallah, the next president of Pakistan, Prime Minister of Pakistan, Benazir Bhutto party, Amin Fahim Sahib.
Die Ermordung von Benazir Bhutto wird die Wahl beeinflussen, davon sind viele überzeugt. Es werde einen Sympathiebonus für Benazir Bhuttos Partei geben. Die Familie Bhutto sei für Pakistan das, was die Gandhi-Dynastie für Indien sei, sagt ein junger Volontär an einem Stand der Pakistan People's Party. Er hoffe, das Leben werde nach dem Sieg von Benazir Bhuttos Partei wieder billiger, die Menschen würden besser vor Kriminalität geschützt. Ein anderer Anhänger von Benazir Bhutto, in der traditionell weißen Landestracht, trägt ein schwarzes Halstuch, eine Mütze und hat, wie viele, einen Schnurrbart. 110% würden für Benazir Bhuttos Partei stimmen, meint er nur halb im Scherz.
110% voten, inshallah, Pakistan People's Party. Benazir ko vote dalega, inshallah.
Die Opposition müsste gewinnen, doch die Wahlen werden nicht fair sein. Das ist die Überzeugung vieler. Diese Stimmung im Land bedeutet aber auch, dass die Verlierer der Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit das Ergebnis so oder so nicht akzeptieren werden. Pakistan stehen dann, möglicherweise schon bald, schwere Tage und Wochen bevor.
Der Bericht von Rudi Meder aus Lahore.